Heute also Kapitel 11. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben. Und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steig herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt stürzte ein. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Und das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht, und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Gewaltige Worte, man versteht sie beim ersten Lesen wahrscheinlich kaum. So ist es mir zumindest gegangen. Man muss tief eindringen, bis man diese einzelnen Bilder und Aussagen richtig verstehen kann. Aber das, was wir spüren, ist, dass hier ein gewaltiger Machtkampf stattfindet. Ein Machtkampf, wo es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Und bei diesem Machtkampf siegt, das sehen wir gegen Ende dieses Kapitels, siegt der Herr, Gott, der im Himmel wohnt. Heute geht es in diesem Machtkampf in erster Linie um die Geschichte des Volkes Israel. Einiges von dem, was in diesem Text angekündigt wurde, ist schon geschehen. Anderes steht noch bevor. Und es ist oft in der Offenbarung so, dass man es auch ganz schwer nur deuten kann, was jetzt konkret schon geschehen ist und was noch geschehen wird. Ob es einzelne Ereignisse sind oder ob es sich um Phänomene handelt, die sich die ganze Geschichte durchziehen. In Vers 1 wird berichtet, wie der Seher Johannes die Aufgabe bekommt, den Tempel zu vermessen. Das hat schon einer einmal zuvor diesen Auftrag bekommen. Wer weiß es von Ihnen? Hesekiel. In Hesekiel 40 wird Hesekiel beauftragt, den himmlischen Tempel zu vermessen, so wie er ihn sieht. Es geht also nicht um die äußeren Maße des irdischen Tempels, sondern um einen geistlichen Tempel. Es sind geistliche Vorgänge in der unsichtbaren Welt hier. Interessant, es wird berichtet, es wurde mir ein Rohr gegeben. Ein fester Maßstab. Da geht es nicht um Einschätzungen und Vermutungen, sondern der Seher soll es ganz genau wissen. Und auch das, was er aufgeschrieben hat, das hat er ganz genau so gesehen. Und dann wird davon berichtet, dass er diesen Tempel vermisst, aber nur einen bestimmten Teil, nämlich den Tempel Gottes, den Altar und die dort anbeten, also das Innere des Tempels. Dort, wo Gott im himmlischen Tempel, im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Also in der Gemeinde der an Jesus gläubig gewordenen Juden. Die werden immer wieder auch als der heilige Rest bezeichnet. Die, die an Gott geblieben sind im alten Bund und die, die auch übrig geblieben sind von denen, vom ganzen Volk, das sich in seiner Ganzheit von Messias abgewendet hat. Der äußere Vorhof bleibt den Heiden. Aber auch der Vorhof, das ist dort, wo die gewöhnlichen Juden den Zutritt hatten. Also in das Heiligste, dort wo geopfert wurde, war ja nur für die Priester da. Also, das Volk als Ganzes ist zerstört. Und zwar innerlich wie äußerlich. Innerlich durch die Tötung des Messias, äußerlich durch die Zerstörung Jerusalems, wo das Wirklichkeit wurde über den ganzen äußeren Tempel, dass er nämlich entheiligt wurde durch die Heiden im Jahr 70 nach Christus. Der bekannte Bibelausleger Adolf Schlatter geht davon aus, dass die Offenbarung entgegen der sonstigen Meinung schon sehr früh geschrieben worden sei, nämlich vor diesem Ereignis 70 nach Christus, weil er hier noch von der Zukunft berichtet. Was diese Katastrophe 70 nach Christus bedeutete für die Juden, können wir kaum ermessen. Das Judentum hat bis heute kein Heiligtum mehr, in dem es anbeten kann. Es war schon ein großer Erfolg, als damals durch den Krieg die Klagemauer frei war, dass die Juden am letzten Rest des Tempels anbeten konnten. Aber bis heute wünschen sie sich, dass sie mehr bekommen. Es gibt fromme Juden, die darauf zuarbeiten, manche sogar im Blick auf Wiederaufbau, also Pläne, dass der Tempel wieder aufgebaut werden sollte. Andere haben die Tempelgefäße originalgetreu restauriert. Es gibt, glaube ich, auch in Jerusalem ein Museum, wo man die anschauen kann, diese Tempelgefäße, in der Hoffnung, dass es eine Zeit geben wird, wo man diese Gefäße wieder im Tempel gebrauchen kann. Ja, und nun wird also im Klartext in diesem Abschnitt gesagt, dass es nur wenige wahrhaft Gläubige gibt, die eben in Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Rest, das sind solche, die der Entweihung dahingegeben sind. Die Entweihung ist 42 Monate lang. Die heilige Stadt werden die Heiden zertreten 42 Monate lang. Was bedeutet diese Zahl 42? Der frühere württembergische Prälat Hartenstein, der eine bedeutende Auslegung zur Offenbarung geschrieben hat, Er deutet es folgendermaßen. Er sagt 42, das ist 7 mal 6. 7 die Vollzahl Gottes und 6 die Zahl des Antichristen. Das ist also die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und dem Auftreten des Antichristen. So deutet er es. Es ist die Zeit des Heils, wo die Gemeinde Jesu gefunden wird, aber auch die Zeit, in der über Israel die Decke der Verstockung liegt. Mit Zahlen ist es immer so eine Frage. Es ist eine Deutungsmöglichkeit, die zumindest einen guten Sinn gibt. Die Zahl kommt in anderer Art und Weise noch zweimal in unserem Text vor und da werde ich drauf zurückkommen. In Vers 3 wird nun berichtet von zwei Zeugen. Man kann bei diesen zwei Zeugen an Mose und Elia denken. Die beiden größten Propheten. Es wird nachher auch explizit gesagt, dass es Propheten sind. Auch Mose, obwohl er nicht ein klassischer Prophet ist, gilt bei den Juden als Prophet, eben als ein von Gott begabter Mann. Ich erinnere auch an die Verklärung Jesu, wo eben Mose und Elia, die beiden großen, größten Propheten, erschienen sind. Diese beiden sind die Repräsentanten der Verkündigung des Wortes Gottes. Und es wird berichtet, sie weissagen 1260 Tage lang. Wenn man nun das wieder ausrechnet und im Durchschnitt eine Monatszahl von 30 Tagen annimmt, dann kommt man wieder auf die 42 Monate, wie vorher. Also wieder in dieser Zeit, wo das Wort Gottes läuft über diese Welt, in der Zeit zwischen Wiederkunft und in der Zeit zwischen der Himmelfahrt und dem Kommen des Antichristen. In dieser Zeit also gibt es unter dem Volk der Juden immer vollmächtige Zeugen. Gerade von der Deutung über die 42 Monate her gehe ich eher in die Richtung zu denken, dass es nicht zwei einzelne Personen sind, sondern Zeugen Jesu aus dem Volk der Juden, die ihrem Volk berichten vom Wort Gottes, vom Gesetz und den Propheten und diese Schriften des Alten Bundes auf den Messias hin auslegen und eben das Evangelium verkündigen. Dann wird von einigen Eigenschaften berichtet, die diese Zeugen haben. Angetan in Trauerkleidern. Sie trauern also um die Verstockung ihres eigenen Volkes. Es tut ihnen weh, dass das Volk Israel nicht an den Messias glaubt. Denken wir an einen dieser großen Zeugen, Paulus. Er hat es in Römer 9 bis 11 so zum Ausdruck gebracht, wie sehr er darunter leidet, dass dieses Volk nicht zum Messias findet. Dann wird gesagt, dass sie wie Ölbäume und Leuchter sind. Ölbäume, dieser Baum, aus dem man das Öl gewinnen kann, denken wir an die Salbung. Das sind also welche, die gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Und dann sind es Leuchter. Sie kennen das Wort Jesu, dass wir Licht und Salz sein sollen, dass wir das Licht, Lichter in der Welt sein sollen. Also Positionslichter in der Dunkelheit des Unglaubens. Dann wird von diesen beiden berichtet, dass Gott sie mit übernatürlichen Fähigkeiten ausstattet. Ihnen darf nichts passieren. In Vers 5. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Immer wieder, wenn wir Berichte lesen von messianischen Juden, die Jesus bezeugt haben, dann spürt man etwas von dem, dass hier auch oft übernatürliche Dinge geschehen müssen, gerade auch damit diese Zeugen bewacht werden. Wenn ich an manche Biografien denke, die ich in letzter Zeit gelesen habe von messianischen Juden, dann hat sich das bestätigt auch in der Geschichte, dass Gott diese Menschen ganz besonders bewacht hat, dass sie eben nicht von anderen, dass ihnen anderen keinen Schaden tun konnten, die die Verkündigung des Evangeliums verhindern wollten. Sie haben auch übernatürliche Wundermacht, diese Zeugen. In Vers 6, sie haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Das erinnert uns an Mose. Er hatte von Gott auch diese Macht bekommen, als er zum Pharao ging. Und er bat ja auch Gott darum, dass er diese Macht bekomme. Als einer, der sich völlig unfähig fühlte, den Feinden gegenüberzustehen. Und so gibt der Herr seinen Zeugen auch diese übernatürliche Ausrüstung, dass sie diesen schweren Auftrag ausführen können. Und dann in Vers 7, in der Mitte des ersten Abschnitts, kommt dann die Wende. Da wird berichtet, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Das heißt, es gibt eine Zeit, wo diese Verkündigung ihren Abschluss findet. Wo es danach anders sein wird, wo die Verkündigung aufhören wird. 1260 Tage, also die Heilszeit über, war diese Verkündigung möglich. Und dann kommt der Schlussstrich. Dann darf der Antichrist auf den Plan treten. Er wird hier zum ersten Mal erwähnt, das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt. Dieses Tier bekommt Macht. Es darf die Zeugen des Evangeliums im Volk Israel töten. Es gibt schon Anzeichen, dass die messianischen Gemeinden in der Zukunft vielleicht größeren Verfolgungen ausgesetzt sein werden. Kann sein, Gott wird es auch noch einmal abwenden. Ich sage am Schluss noch was zu einer Unterschriftenaktion. Aber es könnte sein, dass diese Zeit sehr bald kommt. Und es wird in allem Ernst davon gesagt, dass jetzt Gott es zulassen wird, dass diese Zeugen getötet werden. Wird sogar so schlimm berichtet, dass die Leichname geschändet werden. Für Juden war das nicht begraben werden in der Erde der Väter die größte Entehrung, die man einem Menschen auch nach dem Tod noch zufügen konnte. Es wird berichtet, die Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt. Vers 8. Also eine schlimme Schändung dieser Zeugen. Die große Stadt, das ist das Machtzentrum des Tieres, des Antichristen. Nun können wir uns fragen, ist es Jerusalem oder nicht? Oder ist es eine andere Stadt? Weil nicht Jerusalem gesagt wird, könnte man denken, vielleicht ist das eine andere Stadt. Es wird von der großen Stadt berichtet. Und Jerusalem war ja im Verhältnis zu den Weltstädten damals keine so große Stadt. Aber andererseits steht dann wieder, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das wäre jetzt wieder Jerusalem. Also von daher vielleicht doch eher Jerusalem. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Dann wird berichtet, eine Stadt wie Sodom und Ägypten in geistlicher Hinsicht. Sodom, das war die Stadt der sexuellen Ausschweifungen. Ägypten, das war die Stadt der religiösen Verstockung vor Gott. Ägypten, die Stadt, die so viel ertragen musste, weil der Pharao sein Herz verstockte und nicht dem Befehl Gottes Folge leistete. Im Grunde könnte es von dieser Aussage her jede unserer westlichen Städte sein. Denn überall in unseren Städten macht sich das Wesen von Sodom und Ägypten breit. Auch in Jerusalem geht man da in die Viertel der neuen Stadt ist wenig von Heiligkeit zu spüren, sondern auch von manchem, ja, weltlichem, gottlosen Leben. Die Schändung der Zeugen wird dann auch ein Medienereignis sein. In Vers 9. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1,5. Heute kann man sich das gut vorstellen. Damals, als der Seher das schrieb, war das menschlich gesprochen nicht im Bereich des Möglichen, dass aus allen Nationen Menschen das sehen können. Und dann die 3,5 Tage. Das ist jetzt wieder eins der Rätselzahlen. 3,5 Tage, etwas mehr als Jesus im Grab war, könnte man sagen. Wenn man von Jahrtagen ausgeht, also die Tage als Jahre sieht, dann kämen wir wieder auf die 42 Monate. Auch eine Möglichkeit. Die Menschen werden zumindest befriedigt über den Tod dieser Zeugen sein. Denn ihre Botschaft war unangenehm. Es wird sogar etwas ziemlich Scharfes gesagt in Vers 10, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Vielleicht durch ihre Machttaten, aber sicher noch mehr durch die Verkündigung, die dem nicht glaubenden Menschen merkwürdig unangenehm ist. Das ist ja das Komische, dass auch Menschen, die anderen das Evangelium weitersagen, auf eine merkwürdige Ablehnung stoßen. In vielen Bereichen ist man ja heute so unendlich tolerant, man ist bereit, sich von jedem Buddhisten seinen Glauben erklären zu lassen und von Esoterikern sowieso, weil man das interessant findet. Aber wenn ein Christ kommt und von seinem Glauben berichtet, scheint da oft eine, nicht immer, aber oft eine Mauer der Ablehnung da zu sein, die so menschlich gar nicht zu erklären ist. Aber das liegt daran, weil dieses Wort Gottes eine Macht hat und weil Menschen innerlich spüren, ja, das ist wahr und da muss ich mein Leben ändern. Und das wollen viele nicht. Sie wollen weiter ohne Gott leben, ihre eigenen Herren sein. Deshalb, diese Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Aber dann, nach diesen 3,5 Tagen, ist ein Ende mit dieser Schändung. In Vers 11 fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Eine Auferstehung dieser beiden. Wohl noch nicht die Auferstehung der Gläubigen, sondern eine Auferstehung dieser besonderen Blutzeugen des Evangeliums. Und es wird berichtet, die Auferstehung wird berichtet in ähnlicher Weise wie im Schöpfungsbericht, wo es heißt, dass Gott einfach dem Klumpen Lehm den Lebensodem eingeblasen hat. Und wenn in der Auferstehung, da geschieht nichts Mystisches, dass da irgendwelche, was weiß ich, Teilchen dann wieder durch einen Magnet zusammengezogen werden oder sonst irgendwas, sondern so wie es in der Schöpfung war, Gott nahm Erde und wenn wir einmal sterben müssen, werden wir zur Erde. Gott nahm und nimmt die Erde und bläst seinen Lebensodem ein. Das ist natürlich etwas anderes als die erste Schöpfung. Es ist Gottes Neuschöpfungshandeln, aber er tut es in ähnlicher Weise wie bei der ersten Schöpfung, dass er den Lebensodem in sie einbläst. Und dann werden die Zeugen in Vers 12 entrückt, so wie Mose und Elia. Von Mose wird gesagt, man fand sein Grab nicht mehr, und von Elia, dass ihn der Herr direkt aufgenommen hat. Sie sind darin ihrem Herrn gleich, der auch in der Himmelfahrt aufgenommen wurde in den Himmel. In Daniel 7, Vers 13 wird vom Herrn in umgekehrter Weise berichtet, dass er herniederkommt auf einer Wolke. Also dieser direkte Zugang in den Himmel Gottes, Macht- und Herrschaftsbereich. Die Zeugen triumphieren, so wie der Auferstandene triumphiert hat. Sie sind im Tod dem Herrn gleich, aber auch im Triumph über den Tod. Und dann wird in Vers 13 davon berichtet, dass es Erdbeben gibt, Zerstörungsgerichte, dass 7000 Menschen umkommen, auch wieder diese Vollzahl 7 in gesteigerter Form 7000, also sehr, sehr viele, weil Gottes Zorn über diese Tötung groß ist. Aber diese Gerichte sind nicht nur, um die Menschen auszulöschen, sondern wie schon im Alten Testament, Gericht Gottes ist Erziehungshandeln. Ja, die Ultima Ratio der Liebe Gottes in seinem Erziehungshandeln. Denn es wird immerhin dieses gesagt, in Vers 13, es lohnt sich reinzuschauen, die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Wenn das Gericht bewirkt, dann hat Gott das erreicht, was er damit möchte. Und nun noch kurz zum Vers 15 bis 19. In Vers 15 bis 18 bekommen wir einen Einblick in die Vorgänge der himmlischen Welt, ausgelöst durch die siebente Posaune. Posaune, der Schall der Posaune ist ja die Ankündigung des herrlichen Kommens des Herrn. Und hier in der letzten Vollkommen, also in der Fülle wieder, der Siebenzahl, in der siebenten Posaune, tut sich nun plötzlich der Vorhang auf und wir sehen hinein in das, was in diesem Augenblick geschieht. Nun manifestiert sich die Herrschaft Gottes. Manifestiert, das heißt, das, was geistlich schon immer Realität war, wird nun irdische Wirklichkeit. Dass der Herr jetzt schon regiert und Herr aller Herren und der König aller Könige ist, das wissen wir. Wir wissen es geistlich, aber es ist noch nicht sichtbar auf der Erde. Händel hat ja diesen Vers vertont in seinem Messias im großen Halleluja, wenn Sie das vielleicht den Klang in den Ohren haben, und er regiert auf immer und ewig. Halleluja, Halleluja. Ein großartiges Wort. Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Ja, sichtbar, und das manifestiert sich jetzt. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun wird die Befriedung der unruhigen Völkerwelt eingeläutet. Aber, das müssen wir auch sehen, es kommen noch Kämpfe, die diese Ruhe herstellen. Der sagt, jetzt wird es kommen, und dann wird er es durchsetzen, indem er diese Ruhe herstellt. In Vers 16 und 17 begrüßen die Ältesten vor dem Thron dieses Ende des Verzichts. Sie haben darunter gelitten, dass Gott bisher auf die Durchsetzung seiner Macht verzichtet hat. Obwohl wir natürlich wissen, das ist die Zeit der Gnade. Gnadenzeit, dass viele Menschen zum Glauben an Jesus finden können. Deshalb, weil Gott verzichtet auf das endgültige Durchsetzen seines Rechts. Denn dann sind die Verhältnisse ein für alle Mal geklärt, dann gibt es auch keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Die Ältesten haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass nun der Herr sich durchsetzt. Und deshalb fallen sie nieder vor dem Thron und beten Gott an. Und sprechen in Vers 17, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. An dich genommen, manifestiert. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und der, den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Die Heiligen empfinden dieses Gericht als Erlösung von der Ungerechtigkeit. Menschen waren zornig, die Völker sind zornig geworden. Aber dieser Zorn der Menschen ist ein ungerechter Zorn. Es gibt nur einen gerechten Zorn, das ist der Zorn Gottes. Und das Gericht geschieht in seinem doppelten Handeln. Mit den Gläubigen, dass er sie belohnt. Es ist schön, was hier über die Gläubigen gesagt wird. Sie sind die Knechte Gottes. Und dann werden sie auch noch aufgezählt, die Propheten. Das würde ich jetzt deuten als die Gläubigen des alten Bundes. Man konnte auch den Abraham als Prophet bezeichnen im Alten Testament. Die Propheten, die Gläubigen des alten Bundes, dann die Heiligen, die von Jesus Geheiligten, eine Gruppe von Leuten, die bezeichnet werden, denen, die deinen Namen fürchten, Gottesfürchtige, vielleicht aus den Völkern, bin mir nicht sicher. Und dann Kleine und Große. In der Bibel werden auch die kleinen Leute beachtet, nicht nur die großen Propheten des alten Bundes, Mose und Elia, nicht nur die großen Heiligen des neuen Bundes, denken wir an einen Petrus oder Paulus, sondern die Kleinen und die Großen. Auch wir kleinen Christen werden belohnt, wenn wir durchhalten, auch durch die Zeiten, die kommen werden. Und dann steht dran, er wird vernichten, die die Erde vernichten. Das ist eine merkwürdige Aussage, aber im Grunde verständlich. Gottlose Menschen vernichten immer die Erde, letztlich, weil sie sich gegen den Schöpfer stellen und dadurch die Schöpfung zerstören. Und der Herr wird sie vernichten. Das ist der doppelte Ausgang des Gerichts, der auch hier in Vers 18 anklingt. Und zum Schluss noch Vers 19. Da wird berichtet, dass die Lade Gottes sichtbar sein wird. Die Lade im Tempel von Jerusalem ist schon lange, lange verschollen. Übrigens schon seit der Zeit des babylonischen Exils. Also auch im Tempel zur Zeit Jesu war das Allerheiligste insofern leer, dass die Bundeslade nicht mehr dastand. Ich habe jetzt gelesen, dass welche der Meinung sind, irgendwo in einem arabischen Land sei die Lade irgendwo in einem Verlies, aber ich glaube kaum, dass das wahr ist, weil ich denke, das hat eine geistliche Bedeutung, dass diese Lade nicht mehr da war. Es war eine schwere Hypothek für die gläubigen Juden, auch zur Zeit Jesu. Das Allerheiligste war fort. Der Gnadenstuhl war nicht da, nicht mehr da, dort wo Sühne für die Sünde geschieht. Aber wir als Gläubige des Neuen Bundes wissen, dass unser Herr Jesus selbst dieser Gnadenthron ist, dass bei ihm in seinem Kreuz die Sühne für unsere Sünde geschieht. Der Gnadenthron wird sichtbar, nichts anderes als unser Herr selbst. Und das ist der Triumph der Gnade des Herrn über das Gericht. Für alle, die an Jesus glauben. Jesus ist auch der Herr der Offenbarung, obwohl er in diesem Abschnitt nur indirekt erwähnt wird. Er ist unser Herr und an ihn wollen wir uns halten. Ja, jetzt bin ich ein bisschen früher fertig geworden, aber bei diesem Text denke ich mir, dass es doch auch noch manche Fragen geben könnte oder Rückmeldungen, was Sie vielleicht anders sehen, denn wie gesagt, diese Bilder sind oft nicht leicht zu entschlüsseln. Manche von Ihnen sind ja Spezialisten in dieser Hinsicht und da kann ich noch einiges lernen von Ihnen. Keine Anregung oder Frage mehr? Habe ich Sie mit so vielen Details erschlagen? Gut, dann wollen wir noch. Ja, bitte. Gut, 24 ist die doppelte Zahl von 12 und 12 sind die. 12 sind die Stämme Israels. Aber über weitergehende Deutungen weiß ich jetzt nichts. Gibt es jemanden, der da sich schon was dazu gehört hat, zur Zahl 24 von den Ältesten? Wird da in der Offenbarung mehr an mehreren Stellen von den 24 Ältesten berichtet? Ja?
Mhm.
Ja, vielleicht von den 12 Stämmen jeweils einer, beziehungsweise die Namensgeber. Und dann haben wir ja die 12 Jünger aus dem Neuen Bund. Das wären dann die 24. Repräsentanten der Heilsgeschichte. War eine gute, wichtige Frage.
Mir fiel noch beim Vers 6 auf, also bei diesen zwei Ölbäumen oder Propheten, steht am Anfang Vers 6, diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tag ihrer Weissagung kein Regen falle. Das könnte doch auch ein Hinweis auf den Elia sein, der mit dieser Mission zum Ahab kam und gesagt hat, der Himmel wird verschlossen, so wird er sich das wieder sagen.
Sehr gut, denn das wäre der Elia und das andere wäre der Mose in Vers 6. Und da haben wir beide, weil sie werden ja nicht direkt erwähnt, also mit Namen. Aber von dem her, das wäre nochmal ein Erweis dessen, dass hier an die beiden Gestalten dachtest. Vielen Dank. Ja.